Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Leseecke. Lange ist es her, oder bin ich wieder? Und freue mich sehr, mit euch mal wieder Leseecke zu machen. Wir starten heute in Leseecke 50, also kleine Jubiläumsleseecke, mit Organon. Und da habe ich aufgeschlagen Paragraph 22. Ich habe den kurz überflogen, weil man muss immer so ein bisschen gucken, ob das nicht mitten aus dem Zusammenhang ist. Und habe gesehen, wir müssen ehrlich gesagt auch 23 auch noch machen. Ja, kommen wir nicht drum rum. So wünsche ich euch viel Spaß mal wieder beim Leseecke hören. Ich werde das natürlich so ein bisschen ordnen. Keine Angst, ich lese das einmal vor. Wir lassen auch die Fußnote einfach aus Zeitgründen weg, weil die ja immer oft länger ist als der ganze Paragraph. Das kann ja dann jeder selber lesen noch, wen sich das mega interessiert. Ne? Er kann das ja dann noch lesen. Aber so den Kern werden wir so ein bisschen rausarbeiten. Und mal gucken, ob wir Hahnemann heute denn verstehen, was er uns gerne sagen würde mit seinen Paragraphen. Ist ja 250 Jahre plus her, dass er uns da das hinterlassen hat. Und da sind wir auch alle einig, ne? Wenn Hahnemann heute nur leben würde, hätte er das Buch auch überarbeitet. Nicht umsonst gibt es ja 6 Auflagen vom Organon. Und heute würde es Auflage, ich weiß nicht was, 33 geben. Insofern ist das natürlich auch alles immer mit Vorsicht zu genießen. Wir haben ja einige andere und neue Beobachtungen auch gemacht und es gibt ja ganz aktuelle Forschungsergebnisse vom Stefan Baumgartner, die auch einige mit einigen Theorien auch aufräumen und also ich sag mal so die Quintessenz, was ich verstanden habe, Homöopathie wirkt, je besser, je komplexer das Lebewesen ist, je eindrücklicher ist die Wirkung. Also mit einer Zelle hat man auch mit Homöopathie fast keine Wirkung, mit beim Menschen faszinierende Ergebnisse. Ne? Das war eins der Forschungsergebnisse, was ich kapiert habe aus dem Vortrag. Das andere, was natürlich dann auch sehr interessant ist, ist in meinen Arzneimittelstudien, die ich im Moment mache, kann man eigentlich sehen, dass je kleiner, also je reduzierter die Ursubstanz auf etwas ist, desto spezifischer wirkt sie. Also ne, Mineralien oder Pflanzen oder auch Tiere oder dann Menschen, Absonderungen, ne, wie wir bei den Nosoden oder bei den Sarkoden haben. Also je komplexer und breiter ist das. Ne? So eine gut geprüfte Nosode deckt ja praktisch jede Krankheit ab. Während so ein Mineral und eine sehr unterkomplexe Pflanze oft ein sehr spezifisches Thema ist. Das besonders sieht man es aber, wenn man dann wirklich so einzelne Sachen prüft, zum Beispiel nur Sauerstoff, oder nur ein einziges Hormon, Oxytocinum oder solche Sachen, die, wenn man dann im Mathematiker schaut, wirklich einen ganz kleinen Bereich auch nur abdecken. Das sieht man auch schön am Unterschied zwischen Apis, das ist eine Biene, ne, was ein sehr breites Anwendungsgebiet eigentlich hat, im Akuten, diverse Krankheiten sehr gut funktionieren und auch verschiedene Zustände abdecken, von hochakut bis palliativ, während Apicinum, also nur das Bienengift als solches, viel ein kleineres Spektrum hat. Also da werden wir über die Homöopathie, glaube ich, mit diesen Forschungsansätzen vom Stefan Baumgartner auch noch mehr verstehen und vielleicht auch so die erste richtige Theorie drunter gelegt bekommen, die sich auch tatsächlich mit dem Großteil unserer Beobachtungen deckt. Und das wird, wenn das mal fix ist, natürlich auch die Art und Weise der Verschreibung, Verordnung und auch den Klarheiten von wann, wie, was, wo, welche Mittel eingesetzt werden, vielleicht auch nochmal revolutionieren sogar. Ne? Also ich merke das ganz stark durch meine eigene Beobachtung über die 12 Jahre, dass die Art und Weise, wann man welche Arzneimittelgruppen oder wann man welche Themen mit welcher Tiefe, welcher Potenz auch behandelt, dass das stark entwickelt hat und basiert eigentlich nur auf den Erfahrungen. Und es ist erstaunlich, was man eigentlich aus der Empirie alles für Regeln ableiten kann, die ich mich jetzt nicht trauen würde, als allgemeingültig mitzuteilen. Also dafür habe ich dann doch zu wenig Patienten, um das zu sagen. Das ist jetzt so, ne? Ist auch nicht mein Typ. Ich bin da eher der Ausprobieren, Versuchen, Scheitern, Aufstehen, nochmal probieren, anders probieren, herausfinden und über den Ausschluss eigentlich nachher zu einem Regel kommen. Und das ist erstaunlich, dass wo der Patient auf der einen Seite extrem einzigartig ist, er auf der anderen Seite aber doch allgemeinen Regeln unterliegt. Ne? Ja, du, das ist gar nicht unser Thema. Ich bin schon wieder abgeschwiffen. Das heißt, ich bin voll im Podcast-Mode. Ne? Ich schon wieder abschweife, bevor es überhaupt losgeht. Aber das habt ihr sicher vermisst. Bei den Interviews komme ich ja mal kaum zu Wort. So. Deshalb kann ich mich heute mal wieder richtig schön ausbreiten und jetzt nur in 3 Folgen. Das heißt, da habe ich mich bis zum Ende richtig schön warm gequatscht. Ja, die es im Podcast hören, es gibt eine Live-Aufnahme mal wieder im YouTube. Wer also die 3 am Stück hören möchte, der kann jetzt auch ausmachen und nachher aufs YouTube live gehen. Das ist dann irgendwo auf dem Kanal noch zu sehen. So, jetzt geht's los. Paragraph 22, Organon Auflage 6. Indem aber an Krankheiten nichts aufzuweisen ist, was an ihnen hinwegzunehmen wäre, um sie in Gesundheit zu verwandeln, als der Inbegriff ihrer Zeichen und Symptome und auch die Arzneien nichts Heilkräftigeres aufweisen können als ihre Neigung, Krankheitssymptome beim Gesund zu erzeugen und am Kranken hinwegzunehmen, so folgt auf der einen Seite, dass Arzneien nur durch Heilmittel, dadurch zu Heilmittel werden, und Krankheiten zu vernichten imstande sind, dass das Arzneimittel durch Erregung gewisser Zustände und Symptome, das ist, durch Erzeugung eines gewissen künstlichen Krankheitszustandes, die schon vorhandenen Symptome, nämlich den zu heilen, natürliche Krankheitszustände aufhebt und vertilgt. Auf der anderen Seite, wir gehen zurück, der Satz war sehr kompliziert, ne? Also er wiederholt eigentlich hier nochmal, das, was ich bisher verstanden habe. Wir haben ja diesen Satz, ne, das, was am Kranken das zu Heilende ist und das, was an der Arznei das Heilende ist, muss man zusammenbringen. Also wir sind hier im Ähnlichkeitsgesetz. Das macht auch noch Sinn, weil wir sind im theoretischen Teil des Organons und ja relativ am Anfang. Das heißt, wir sind hier bei Basic-Erkenntnissen für den Leser. Ne? Also wir haben sozusagen wiederholt dann wahrscheinlich nochmal, was er jetzt in den Paragraphen vorher schon mal klar gemacht hat. Und jetzt gucken wir, ob wir verstehen, was daraus folgt. Also nochmal, so folgt auf der einen Seite, es gibt also eine Seite und unten kommt die andere Seite. Also auf der einen Seite folgt, dass Arzneien nur dadurch zu Heilmittel werden und Krankheiten zu vernichten imstande sind, dass das Arzneimittel durch Erregung gewisser Zustände und Symptome natürliche Krankheitszustände aufhebt und vertilgt. So, manchmal muss man diese Zwischensätze weglassen und versteht man es, ne? Also auf Deutsch, wir übersetzen das Deutsche auf Deutsch, ne? so folgt, dass ein Arznei nur deswegen heilt, weil es in der Lage ist, natürliche Krankheitszustände aufzuheben. Was jetzt erstmal recht logisch ist. Ne? Auf der anderen Seite, jetzt gucken wir auf die andere Seite, hingegen folgt, dass für den Inbegriff der Symptome der zu heilenden Krankheit diejenige Arznei gesucht werden müsse, welche am leichtesten, gewissensten und welche ähnlich oder entgegengesetzte Symptome zu erzeugen, die meiste Neigung bewiesen hat. So. Und habe ich das so überflogen und habe gedacht, So, ich weiß nicht, wer von euch jetzt auch innerlich zusammengezuckt ist, als ich gelesen habe, ähnliche oder entgegengesetzte Symptome zu erzeugen, die meiste Neigung bewiesen hat. Wo ich dachte, wow. Also ich kenne mich ja relativ gut aus mit Homöopathie, aber dass irgendjemand mir in irgendeinem der vielen Bücher mal versucht hat zu verklickern, dass man das entgegengesetzte Mittel geben soll, wo ich auch ehrlich gesagt nicht genau weiß, was jetzt ein entgegengesetztes Mittel ist. Also ist das, wenn ich ein Mittel habe mit besser Wärme, dass ich dann eins gebe, was besser Kälte ist? Oder eins, was stechende Schmerzen erzeugt hat? Was ist das Gegenteil? Also was sind entgegengesetzte Symptome? Also ähnlich ist ja schon schwierig. Weil es ja immer die Frage ist, verstehe ich und der Patient dasselbe unterstechend? Respektive der Patient, der bei der Arzneimittelprüfung stechend herausgefunden hat, ne, ist das dasselbe wie der Patient, der jetzt mir vorgegenüber sitzt und sagt, das hat stechend? Also die Ähnlichkeit herauszufinden, ist ja sowieso auch schon recht schwierig. Aber das Gegenteil zu finden, es gibt einen lustigen Sketch, vielleicht könnt ihr mal suchen, mit dem Thorsten Sträter in seiner Sendung. Der hat so einen Gehilfen dabei, der so mit so einer Flipchart so Sachen macht. Die einen oder anderen, die es kennen, werden das schon hören. Ich weiß keine Ahnung, wie das heißt. Aber der hat so eine Flipchart-Serie gemacht damals, wo er immer so Gegenteile gefunden hat von Sachen, wo man nicht den Hauch einer Ahnung hat, was das Gegenteil ist. Ja, ist ganz, ganz lustig. Also entgegengesetzte Symptome habe ich dann gedacht, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was das ist. Ich habe es noch nie gehört. Ich kenne in der Homöopathie diese Polaritätssache, also dass das in den Arzneimitteln vorhanden ist, dass eigentlich die Arzneimittel auch immer das Gegenteil haben von dem, was sie haben. Habe ich mir schon mehrmals darüber ausgelassen, dass ich auch den Ansatz null verstehe. Und wenn ich denke, ne, ich habe dann so Mittel wie Sulfur, wo irgendwie alles in der einen Seite schon mal hat und dann ist es vom Polar her auch noch das Gegenteil, dann muss ich ja auch nur noch Sulfur geben, weil es hat ja dann offensichtlich alles. Ne? So die Polaritätsthematik, merkt ihr, die es kennen, denken auch, oh mein Gott, der versteht es halt nicht, genau, verstehe ich halt nicht. Zumal mir das auch keinen Sinn macht, entweder in der Arzneimittelprüfung sind die Symptome hochgekommen oder auch nicht. Und wir haben ja bestimmte Mittel, die das haben, ne, die sowohl besser Wärme als auch besser Kälte sind. Meine Erfahrung dann im Praxisalltag ist aber nicht, dass man das jetzt dann mühsam auseinandernehmen muss, sondern meine Erfahrung ist, dass man dann eher schaut auf die wesentliche Teile des Arzneimittels, wo es eben nicht so verwirrend ist, sondern wo es ganz klar ist und auf diese klaren Symptome verschreibt, weil dann wirkt es nämlich auch, während man, wenn man da so, ja, ist es vielleicht besser Wärme, ist es vielleicht besser Kälte, Haar vielleicht stechen, brennt und niemand weiß es, oder was bei Dr. Hughes ja gern mal steht, ja, also entweder ist die Mens zu früh oder zu reichlich oder sie ist zu spät und zu spärlich oder sie ist unterbrochen oder sie kann auch mal, dass sie ausfällt, aber es kann auch sein, dass sie dann zu früh wiederkommt, wo ich denke, ja, herzlichen Dank. Also es kann offensichtlich alles sein bei Mens. Danke für diese Information. Ist im Praxisalltag nicht zu verwenden. Man kann es höchstens noch miasmatisch aufarbeiten, aber mehr hilft das ja gar nicht. Das heißt, dort lohnt es sich wirklich, die Symptome herauszugucken, die klar sind. Und das findet man aber oft erst in diesen Arzneimittelstudien raus, dass man das Mittel wirklich bei möglichst vielen Autoren liest und dann werdet ihr feststellen, viele haben voneinander abgeschrieben. Da findet ihr teilweise dieselben Sätze irgendwo wieder. Einige haben ganz andere Bilder, ne, die eigentlich nur wirklich Sinn machen, wenn man das miasmatisch einen Blick drauf wirft und versteht, dass das verschiedene Facetten sind von dem Arzneimittel. Und trotzdem kriegt man am Schluss ein Gefühl von dem Kern von so einer Arznei. Und die Symptome, die fast alle Autoren gemeinsam haben, sind eben auch oft die, die man dann im Kern von der Verschreibung wirklich verwenden kann. Nicht bei allen natürlich. Und bei manchen braucht es dann auch noch so ein bisschen Pröbeln. Aber na, der Kern kommt dann einem selber beim Lesen auch wie raus. Ja, auf jeden Fall habe ich dann hier bei der Vorbereitung gestutzt und gesagt, und habe mal weitergelesen und in 23 geht er darauf nämlich nochmal ein. Paragraph 23, es überzeugt uns aber jede reine Erfahrung und jeder genaue Versuch, das von entgegengesetzten Symptomen der Arznei anhaltende Krankheitssymptome so wenig aufgehoben und vernichtet werden, dass sie vielmehr nur kurz dauern, scheinbare Linderungen dann nur in desto verstärkenden Grade wieder hervorbrechen und sich offenbar verschlimmern. So. Das heißt, ich lese jetzt nicht noch weiter, aber wahrscheinlich heißen entgegengesetzte Symptome, ist so eine Art, gibt es hier auch in Klammern, ne? Antipathischen, enantiopathischen oder palliativen Methode. Ne? Das sind entgegengesetzte Symptome. Ich habe dann aber gedacht, ob das aus seiner Sicht die allopathischen Methoden sind. Die sind aber dann in dieser Fußnote vom Paragraph 22, die allopathische Methode, das ist da auch nochmal aufgeschrieben. Habe ich aber nicht weiter studiert, weil ich dachte, das Thema bringt uns schon weit genug, ne? Weil Ähnlichkeitsgesetz zu besprechen, das langt für eine Leseecke weit als genug. Das ist ja so ein zentrales Thema. Und mit dem Entgegengesetzten, ja. Das heißt, ich war dann recht erleichtert wieder, als ich Paragraph 23 gelesen habe und gedacht habe, ja gut, jetzt habe ich es, also so kenne ich es dann wieder auch, ne? Es gibt hier noch einen Verweis auf 58 bis 62 und 69, wo es um diese Verschlimmerungen geht, nehme ich mal an, weil das ist dort in Klammern. Auf jeden Fall unterstreicht das auch nochmal, dass es wirklich sich lohnt, und weil das ist eine Erfahrung, die wir auch alle in der Praxis gemacht haben, wenn wir versucht haben, also entgegengesetzte Symptome zu behandeln. Ich nehme das mal hier jetzt unter dem Versuch, palliativ zu behandeln, zu unterdrücken. Weil das ist ein bisschen dann miss, also das Wort ist einfach nicht gut gewählt für uns heutzutage, ne? Weil entgegengesetzt eben, habe ich gesagt, das in unserem Gehirn meint das ja gar nichts, ne? Da hat man ein Gefühl, er redet vom Gegenteil, ne? Aber entgegengesetzt, wenn er hier als Beispiel nimmt Palliation, ne? Dann könnte man es anders auch ausdrücken. Also ich hoffe, dass ich ihn da jetzt richtig verstehe, aber wir nehmen es mal unter dem Idee, eine entgegengesetzt verordnete Arznei ist eine Palliation. Palliation wäre zum Beispiel, wenn der Patient Also wir nehmen jetzt mal nicht palliativ im Sinne von, der ist halb tot, ne? Also, und wir müssen ihn jetzt in den Tod begleiten. Das nehme ich mal aus. Also wir nehmen einen Patienten, der hat Migräne, Diabetes Typ 2, Übergewicht, der hat eine Schilddrüsenunterfunktion im Hintergrund und der hat jetzt neu am rechten Daumen Grundgelenk ja, Arthritis oder Gichtanfall oder ich weiß nicht was, vielleicht so sogar eine Verletzung von mir. Nee, Verletzung geht nicht, ne? Das passt nicht. In dem Fall ist nicht wirklich palliativ. Ja, also irgendwas, was jetzt neu aufgetreten ist und ich gebe ihm jetzt Ammoniumphosphoricum für den rechten Daumen und den Rest seines Zustandes lasse ich außer Acht. Ne? Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Also Möglichkeit 1 ist ja, es wirkt einfach gar nicht, weil die Lebenskraft so belastet ist mit den anderen Themen, dass Ammoniumphosphoricum da aufs Daumengrundgelenk überhaupt nichts bringt. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Zweite ist, dass wir tatsächlich palliativ arbeiten und sagen wir mal, wir nehmen den positiven Fall an. Das heißt, Ammoniumphosphoricum macht tatsächlich am Daumen etwas, macht aber sonst auch nichts. Und da die gesamte Krankheitslast aber so stark ist, wird das relativ schnell rückfällig werden und der Patient ist eigentlich gezwungen, dann Ammoniumphosphoricum über lange Zeit einzunehmen. Zum Beispiel in LM-Tropfen oder in Schüsslersalzformaten oder Tiefpotenzen oder ich weiß nicht was. Ne? Womit man dann den Daumen, Daumengelenk stabilisiert, aber den Rest vom Mensch nicht. Und dann kommt man am Schluss zu so einer Art Schulmedizin-Homöopathie, wo man dann ein Mittel für die Schilddrüse gibt und ein Mittel für das Gelenk und ein Mittel für das, wo ich nichts gegen die organotropen Homöopathen sagen möchte, aber im Prinzip sind die dicht davor. Also die sind so einen halben Schritt vor Schulmediziner. Ne? Wenn es dann ein Mittel für das gibt und noch ein Reaktionsmittel und noch ein Konstitutionsmittel, sind schon dicht dran am, wir geben mal für jedes Teilproblem ein Mittel. Ne? Ist schon nicht mehr, dass sie Minimum suchen. Das hat dann verschiedene Gründe. Nicht alle Patienten kann man ja auch kurativ behandeln. Also deshalb meine ich, es gibt ja auch Anwendungsgebiete, wo es genau das auch wieder braucht, ne? Wo dann auch eine organotrope oder eine palliative Behandlung auch der richtige Ansatz ist. Ne? Aber ich erschrecke immer, wenn ich das Gefühl habe, da sind schon 23-jährige Patienten, die dann zu mir kommen, schon mit, wo der schon der Homöopath offensichtlich schon in die Palliation übergegangen ist und gar nicht mehr versucht, das zu heilen. Ne? Okay, die schlechteste Variante, da will ich jetzt nicht zu weit drauf eingehen, haben wir eben das, ne? Wir haben eine Unterdrückung, die kann sich in zwei respektive, also zwei sind von Hahnemann hier aufgeschrieben, also entweder sie brechen dann im Verstärkten gerade vor, also jetzt ist es auch noch am anderen Daumen, was ich schon zu Unterdrückung zählen würde, oder sich sogar noch verschlimmert nach der Arzneimittelwirkung, es kommt noch mehr raus, das ist ja klar, weil ich dann unter Umständen Ammoniumphosphoricum oder Artemisia vulgaris oder irgend solche Mitteln, die da auch nur aufs auf irgendwelche kleinen Teile wirken. Ich weiß gar nicht, Artemisia, ob das jetzt so richtig war. Sehr wurscht. Ich meine, glaube ich, was anderes. Also nehmen wir mal Ameisensäure, ne? Das ist auch so ein Gelenksmittel für eigentlich nur ein kleines Gelenk und mehr ist da auch nicht wirklich bekannt, ne? Wenn man sowas da behandelt. Dann kann es eben entweder noch schlimmer werden oder weil ich natürlich die Ursache der anderen Probleme nicht löse und diese Gelenkproblematik eigentlich ein weiterer Aufschrei war von der Lebenskraft, dass sie hier nicht wirklich, sie massiv unter Druck ist, weil sie jetzt die nächste chronische Krankheit macht, dann haben wir dort natürlich auch die Möglichkeit, dass es sich verschlimmert, unterdrückt oder dass das Symptom weggeht und an einem anderen Ort wieder kommt. Das wäre dann die ganz klassische Unterdrückung. Also danach verschlechtern sich dann auch noch die Herzbeschwerden, wenn die Gelenkbeschwerden verschwunden sind. Das steht jetzt hier nicht, aber es kommt vielleicht in den anderen Paragraphen. Das führt uns also dazu, was Hahnemann wahrscheinlich ja im Vorfeld jetzt dieses Paragraphs auch schon erklärt hat, dass es wirklich wichtig ist, das Ähnlichste und eben nicht das Gegensätzlichste zu nehmen. Und wenn wir auf den Teil jetzt positiv die Episode noch beenden, dann geht es also darum, und das ist etwas, was ich glaube, was auch sehr vielen großen und sehr vielen berühmten und sehr vielen wirklich Koryphäen und Vorbildern in der Homöopathie also deutlich anders klar geworden ist als mir, sagen wir es mal so. Ich will ja wirklich mich da auch nicht hinstellen, der Meinung sei, ich wüsste das besser. Aber mir ist oft nicht klar, woher die ihre Informationen haben, weil ich das, was die da praktizieren, auch nirgendwo nachlesen kann. Das geht mir bei vielen Richtungen so. Und ich habe ja wirklich sehr viele Grundlagenbücher hier nebendran stehen und gelesen. Und das, was auch immer die da machen, steht da nirgends. Und ich glaube, das ist bei einigen auch eine wirklich Übersetzungsproblematik, wie wir jetzt auch gesehen haben. Ne? Was heißt entgegengesetzt? Heißt natürlich, ich setze es dagegen. Ne? Also ich versuche, ein Symptom zu unterdrücken und nicht die Ursache zu behandeln oder ein ähnliches Mittel einzusetzen, sondern wirklich dagegen. Ne? Isopathie, Organotropenbehandlungen, ne? Oder schulmedizinische Anwendungen. So, ne? Also entgegen der Ähnlichkeit im Prinzip. Ne? Und da ist dasselbe mit dem Totalität, ne? Kern von Arzneimitteln. Ich glaube, da sind viele Begriffe unklar, weil das ähnlichste Mittel, ne, das, was am Patienten das zu Heilende ist und das, was an der Arznei das Heilende ist, das ist eben nicht das Total. Und das ist oftmals in vielen Richtungen der Homöopathie auch zu finden, die sich als klassisch bezeichnen oder als ursächlich, ursprünglich bezeichnen oder die eben der Meinung sind, sie machen richtige Homöopathie. Ne? Viele von denen machen halt das Total, also die nehmen der komplette Anzahl an Symptomen, ob die jetzt zur Krankheit gehören oder nicht. Ne? Das ist genauso ein Fehler, wie wenn ich im Gemüt, was uns als Jus-Schüler manchmal passiert, dass wir dann 15, 20, 30, 17 Gemütssymptome nehmen und gefühlen, wir müssen die alle mit einer Arznei abdecken. Also alle 17 Ängste und ob sie jetzt ordentlich sind, welche Berufe sie jetzt schon alle hatten und alles muss abgedeckt werden mit der Arznei. Also da fehlt oft die Klarheit, auch natürlich nachher vom Patient, aber auch vom Therapeut, was ist eigentlich das zu Heilende am Patient? Nehmen wir mal das Gemüt, da ist das Absurde oft sehr auffällig, finde ich. Dass man eben zum Beispiel nimmt, ja, sind sie eher ordentlich oder chaotisch? Ne? Dann sagt der Patient, ja, ich bin sehr ordentlich. Aber wenn der jetzt ein Thema hat, wo er Beziehungsschwierigkeiten hat und krank geworden ist aufgrund von Liebeskummer, dann ist ja die Ordnung im Zweifel gar kein wichtiges Symptom. Weil wie finde ich heraus, dass das zu seiner Gemütskrankheit hört? Wir haben das beim Kent mal besprochen vor Äonen, ne? Müsste sicher schon 2 Jahre her sein. Überall dort, wo der Patient von der Liebe abgefallen ist. Das sind die Symptome, die es zu wählen gibt. Macht aus mich total Sinn? Das hat altmodisch ausgedrückt. Heute frage ich den Patienten, wie ist denn ihr Ordentlichkeitsthema seit diesem Liebeskummer? Oh, ich bin so pingelig geworden, seit er mich verlassen hat. Ich muss den ganzen Tag aufräumen. So, jetzt ist es ein Symptom. Ne? Es hat sich bei ihm geändert. Und dann kann ich das Gemüt auch wirklich selbstbewusst nach oben stellen und kann sagen, das ist das Zentrale, das Wichtigste an dem Fall ist ja, wenn ich mich ändere. Ne? Wenn mein Fuß jetzt mehr schmerzt, ist nett. Aber was sagt das über mich aus? Bin ich mein Fuß oder wer bin ich? Ne? Fuß ist ja die Projektionsfläche. Ne? So das andere Extrem, was wir manchmal haben, dass dann wie bei Bönninghausen-Methode hauptsächlich oder schwerpunktsmäßig die körperlichen Veränderungen gewählt werden, ohne dann oft auch den Bezug zu nehmen zum Auslöser. Habe ich letztens wieder eine Weiterbildung gemacht. Da sagt eine langjährige Therapeutin, seit 30 Jahren Arbeit, ja, sie kann mit der Auslöser nichts anfangen. Ich denke, aber wenn ich die Ursache nicht verstehe von der Krankheit, wie will ich ihn ja dann behandeln? Dann kann ich ja zwischen den ganzen Brennermitteln gar nicht unterscheiden. Also ich schweife enorm ab. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt. Das ist ja die Leseecke-Idee. So. Und irgendwie, ich merke gerade, es artet so ein bisschen so ein Schlauberger-Vortrag ab, wo ich dann am Schluss doch erzähle, dass ich es ja am besten kann. Ich versuche aber nur eigentlich den Gedanken von Hahnemann nochmal zu erklären, dass eben die Totalität der Symptome nicht das Total ist. Also es geht nicht darum, möglichst viele Symptome zusammen und möglichst viele damit abzudecken. Das sehen wir ja auch im Akuten. Ich meine, wie wenig Arzneisymptome braucht es, um vernünftig Apis zu verschreiben? Da braucht es eben nicht eine dreiviertelstündige Untersuchung und eine 2-stündige Anamnese und dann repertorisiert man und bestellt den Patienten nach 2 Wochen nochmal ein. Sondern braucht es brennende, stechende Schmerzen, besser Kälte bei einer blassrosa Schwellung mit einem unruhigen Patienten, Apis, ciao. Okay, wenn man ein bisschen mehr fragen will, fragt man auch den Durst oder ob es leicht weint und ob es draußen oder drinnen schlimmer ist. Aber am Schluss braucht es ja nicht so viel Arbeit. Und die Idee zu bekommen, dass bei einem chronischen Fall mehr Arbeit mehr ist, das ist wie bei mehr Meditation hilft mehr oder mehr Joggen hilft mehr oder mehr Gewicht hilft mehr. Und in all diesen Bereichen kriegen wir immer wieder das Feedback, dass es nicht besser wird, wenn ich einfach im Fitnesscenter mehr Gewicht stemme. Und so ist in der Homöopathie genau das Gleiche. Naturgesetz, ne? Es braucht nicht einfach 80 Symptome und möglichst eine lange Anamnese, um dann das richtige Arzneimittel zu verschreiben, sondern es braucht die adäquate, an den Fall angepasste Anamnese und eben die Totalität. Und das ist, glaube ich, ein Übersetzungsproblem, weil viele Gefühle haben Totalität, heißt, ich muss wirklich alle Symptome vom Patienten fragen. Und das Einzige, was man nachher hat, ist ja eine riesige Verwirrung, weil ich unter Umständen rückwirkend gar nicht mehr rausfinden kann, was eigentlich das Zentrale jetzt ist. Ja, aber das ist ein Punkt, ehrlich gesagt, für eine andere Folge, sonst wird hier 2 Stunden lang, ne, wenn wir dann nochmal diskutieren, wie finde ich denn heraus, was überhaupt zur Krankheit vom Patient gehört. Und das Leichteste ist halt, das verstehe ich immer nicht, wie andere Leute das dann machen, ehrlich gesagt, wie finden sie denn raus, was zur Krankheit gehört vom Menschen und was einfach seine ganz normalen Charaktereigenschaften sind, die eben keine Arzneimittelberücksichtigung brauchen oder wo der Appetit oder Verlangen, ne, Verlangen nach fettigen Sachen, wo das vielleicht gar kein Leitsymptom ist für den Fall, weil das auch vor der Krankheit schon so war. Also wenn ich das nie frage, und dann kann ich es nicht rausfinden und ich muss natürlich dann den Startpunkt der Krankheit irgendwo festlegen. Und mir ist beim besten Willen nicht klar, wie das geht, ohne Auslöser mindestens mal zu überlegen, zu fragen. Wenn man dann nicht die Arzneimittel weiß, die alle sind für schlechte Nachrichten, ja, geschenkt. Aber mindestens kann ich dann sagen, okay, seitdem diese Krankheit ausgebrochen ist, was hat sich denn seither verändert? Und dann kenne ich Homöopathen, die nehmen dann noch alle Kindersymptome und alles, was die als in der Kindheit hatten. Und dann noch, das kann man schon auch nehmen. Aber die Frage ist ja, welche Relevanz hat das für seine aktuelle Krankheit? Entweder nehme ich es ja unter dem, dass das die Vorläufer sind, dass ich entscheide als Therapeut, dass seine Krankheit viel älter ist, dass die bereits in der Kindheit schon angefangen hat. Dann wiederum stellt sich die Frage, warum ich dann sein aktuelles Verlangen nehmen, nach Rosenkohl nehmen soll, was er als Kind nicht gern gehabt hat und so weiter. Okay, ich höre auf. Ich bin auf jeden Fall schon schön warm. Hat mir richtig gefehlt, merke ich. Leseecke ist wirklich der schöne Punkt zum Ausschweifen und irgendwo anders hinzukommen. Deshalb versuche ich jetzt gegen Ende nochmal den Turn zurückbekommen. Also das Ähnlichkeitsgesetz, da ist eben das Zentrale, ist die Frage, zu was muss es ähnlich sein? Muss es ähnlich sein zu den Fußsymptomen, zur Hautbeschwerde, zur Familiengeschichte, zum Auslöser, zum Gemütssymptomen, zu der Totalität, das, was Hahnemann eben versucht hat zu erklären. Was heißt das nachher? Eben das, was am Patienten das zu Heilende ist. Und das ist halt die große Aufgabe des Homöopathen, zusammen in Zusammenarbeit mit dem Patienten das herauszufinden, was an ihm das zu Heilende ist. Und das andere, was ich als Homöopath wissen will, und das ist das, was jetzt auch ein bisschen diese Folge schließt, was ich jetzt viel gemacht habe in der Abwesenheit, wo ich gedacht habe, vielleicht, mein Gott, wo ist er? Was macht er noch was? Oder hört es jetzt auf? Ich war eben genau das herauszufinden, was an den Arzneien das zu Heilende ist. Und es fühlt sich wirklich, wirklich gut an, dass ich, wenn ich 6, 7 Bücher studiert habe, die Arzneimittel raus und zusammengeschrieben habe, und dann am Patienten anwende, dass ich erstaunliche Erfolge habe. Und das ist natürlich irgendwie ein großes Hochgefühl. Man Gefühl hat, man kann das wie selber aus den Materia Medica rauslesen, zusammenschreiben, anwenden und bringt auch Fälle voran, die vielleicht auch die letzten Jahre nicht so gut gelaufen sind. Und man merkt, ja, es ist eben doch wichtig, auch diese Arzneien dann zu kennen. So, schöner Auftakt für die Jubiläumsfolge 50 von Leseecke. Ich bin so richtig on fire. Freue mich jetzt auf die anderen beiden, die im YouTube, die sind ja dann jetzt gleich noch weiter dabei. Und alle anderen können das ja dann in den verschiedenen Folgen weiterhören. Das heißt, die jetzt im Podcast sind, denen wünsche ich alles Gute und bis nächsten Samstag. Tschüss!